Das Thema heute ist die Kraft des Glaubens. Also wie funktioniert das mit Glauben? Was ist Glauben? Wie kann man das verstehen? Wie kann man auch damit umgehen? Wenn man die Evangelien durchliest, das, was Jesus so sagt, in Bezug auf Wunder und Heilungen, da stößt man 7-mal auf eine verblüffende Formulierung, die Jesus immer wieder sagt, die an etlichen Stellen vorkommt in den Evangelien, und das ist: Dein Glaube hat dich geheilt. Natürlich meistens, wenn Jesus jemanden geheilt hat, ne, dann hat er ihn geheilt und hat mehrmals gesagt: Dein Glaube hat dich geheilt. Oder manche Übersetzungen sagen auch: Dein Glaube hat dir geholfen. Wie auch immer, dein Glaube hat was bewirkt an dieser Stelle. Und dann waren die Leute gesund und sind wieder gegangen. Das klingt jetzt vielleicht nicht so besonders, weil man den Satz irgendwie schon gewöhnt ist. Also wer die Bibel kennt, dem ist es vertraut. Ja, Jesus sagt immer mal: Dein Glaube hat dich geheilt. Aber wenn man mal genau überlegt, was Jesus eigentlich sagt, er sagt nicht: Ich habe dich geheilt. Er sagt nicht: Gottes Gnade hat dich geheilt, Gottes Barmherzigkeit hat dich geheilt. Er sagt nicht: Gottes Kraft hat dich geheilt und dir geholfen oder wie auch immer. Er sagt an dieser Stelle: dein Glaube hat dich geheilt. Insgesamt ist zwar im Neuen Testament schon klar, dass Gott derjenige ist, der das tut, und da haben wir letzte Woche drüber geredet, ja, dass Gott derjenige ist, der all diese Dinge tut. Gott ist der Wunder tut, quer durch die ganze Bibel hindurch. Aber Jesus räumt hier dem Glauben der betroffenen Person irgendwie eine besondere Bedeutung ein. Ja? Er misst diesem Glauben Gewicht zu. Und das ist noch spannender, wenn man nochmal einen anderen Text dazu nimmt. Da heißt es über Jesus, als er in Nazareth war, seine Heimatstadt, wo er geboren wurde, sagt er, und er tat dort, also in Nazareth, nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Oder eine Parallelstelle dazu ist noch ein bisschen konkreter, da heißt es in Markus 6, und er konnte dort in Nazareth kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Also erstmal, er konnte kein einziges Wunderwerk tun, außer dass er ein paar Leute geheilt hat. Und er wundert sich über ihren Unglauben, also er konnte nicht heilen, weil die Leute keinen Glauben hatten, und an der Stelle spätestens muss man irgendwie stutzig werden. Also wie: Jesus konnte nicht heilen, wie: Jesus konnte keine Wunder tun. Wie ist das gemeint, weil die Leute nicht ausreichend geglaubt haben oder was? Also was können die Leute dafür, dass Gott und sein Sohn irgendwas nicht können, dass sie was können oder dass sie nichts können? Wie kann es sein, dass sozusagen dem Sohn Gottes in seiner Heimatstadt wie die Hände gebunden sind, dass er sagt: Ich kann hier nichts tun, ja, ich kann hier nicht große Wunderwerke tun, weil die Leute nicht glauben, und Jesus wundert sich drüber. Ja, ist auch nochmal ein schönes Wortspiel. Er wundert sich, dass er wegen ihrem Unglauben keine Wunder tun kann. Und ich meine, wir feiern jetzt 500 Jahre Reformation in Deutschland, und Luthers große Erkenntnis war ja gerade, dass die Dinge Gottes eben nicht von uns abhängen und von dem, was wir tun, von dem, was wir hervorbringen, sondern allein von Gott, allein von Gottes Gnade. Gott ist derjenige, der die Dinge tut. Und hatte auch recht. Also muss ich Luther absolut recht geben. Aber Jesus muss mir auch irgendwie recht geben bei dem, was er hier sagt. Wenn er sagt: Dein Glaube hat dich geheilt, oder er konnte nichts tun wegen ihrem Unglauben. Und das muss irgendwie miteinander zusammenhängen. Das ist so ein bisschen die spannende Frage heute Abend, und ich habe nicht den Anspruch, dass ich das endgültig klären kann, auch in allen Details heute. Aber wir versuchen uns so ein bisschen ranzutasten an das ganze Thema Glaube. Also was ist Glaube? Wie kann es sein, dass Dinge von uns abhängen, wenn doch Gott eigentlich derjenige ist, der alle Dinge tut? Und es kann doch nicht sein, dass es sozusagen von unserer Leistung oder wie wir Glauben hervorpressen aus uns in irgendeiner Weise abhängt, wenn alles von Gott kommt. Und da wollen wir mal schauen, wie man das so ein bisschen verstehen kann. Also was ist Glaube? Wir sagen ja manchmal auch so beiläufig: Ich glaube an Gott, oder ich glaube an dies und das und jenes. Glaube von der Bibel her meint schon mal nicht Wissen. Also dass ich jetzt sage, ich weiß, dass es einen Gott gibt. Und dann kann ich sagen, ich glaube an Gott oder so. Für Wissen, was wir in uns haben, also so kognitives Wissen, da hat das Hebräische und auch das Griechische in der Bibel nochmal ganz andere Wörter dafür. Glaube, wenn die Bibel von Glaube redet, dann ist es viel existenzieller. Das ist nichts Passives. Also irgendwie, ich habe Wissen in mir angesammelt. Also ich weiß, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist. Macht jetzt nicht so viel mit mir. bewirkt jetzt nichts Großes in mir, außer dass ich das eben angesammelt habe als Wissen in mir. Und das ist nicht Glaube, das ist einfach Wissen. Das ist was Statisches, was Passives, was ich in mir trage. Wenn die Bibel von Glauben redet, dann ist das immer was Aktives und was auf jemanden hin angelegt ist, also was auf eine Interaktion angelegt ist. Glaube ist im Grunde einfach ein Synonym für Vertrauen. Und ich bin fest überzeugt, also dass ich glaube, also wenn ich jetzt sage, ich vertraue etwas oder ich vertraue jemanden, dann bedeutet das, ich bin fest überzeugt von der Verlässlichkeit und auch von der Zuverlässigkeit einer Person. Das ist Glaube. Ich bin von ganzem Herzen überzeugt davon, dass jemand absolut zuverlässig und absolut verlässlich ist. Wenn ich jetzt also Glaube im biblischen Sinne verstehe, dann kann ich nur sagen, ich glaube an Gott, wenn ich ihm wirklich vertraue. Und das ist ein Unterschied, ja? Also das ist ein großer Unterschied. Ob ich einfach die Annahme habe, dass es Gott gibt, oder ob ich Gott wirklich vertraue, ist im Endeffekt was völlig anderes. Was sich auch im Alltag ganz anders auswirkt. Und in dem Moment, wenn die Bibel über Glauben redet, geht es immer darum, dass man Gott praktisch vertraut, dass man das, was er sagt, für zuverlässig hält und dass man wirklich Vertrauen in ihn investiert. Dann gibt es eine klassische Definition so in der Bibel für Glauben, die vielen auch gleich einfällt, wer sich so in der Bibel ein bisschen auskennt. Hebräer 11, Vers 1, da wird so ein bisschen nochmal auf den Punkt gebracht, was ist Glaube, mit einer spannenden Definition. Da heißt es, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ist hier ein bisschen kompliziert formuliert. Manche von euch, die haben wahrscheinlich Luther im Ohr. Wie Luther sagt, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Luther und Melanchthon, die haben überlegt, wie die das übersetzen und haben dann so übersetzt, also Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Das ist aber wahrscheinlich ein bisschen zu schwach übersetzt. Am wahrscheinlichsten ist hier die Übersetzung, dass also Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Das bedeutet, durch Dinge, die ich erhofft habe, die werden durch Glauben Wirklichkeit. Das, worauf ich hoffe, in dem Moment, wenn Glaube dazukommt, dann werden die Dinge Wirklichkeit, die kommen in die Realität hinein. Also ich glaube, kommt etwas in die Realität, worauf man bisher immer nur hoffen konnte. Das ist wahrscheinlich das, was hier in diesem Text drinsteckt, wenn man es versucht, präzise auch zu übersetzen. Und dann heißt es weiter, und Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und überführt werden muss man immer von jemand anderem. Das kommt immer von außen, dass ich von was überführt werde, das passiert nicht von mir heraus, sondern das kommt immer von außen, dass mich jemand oder irgendetwas überführt von etwas. Und hier steckt eigentlich schon drin genau der Punkt, dass Glaube nicht aus uns heraus hervorgepresst wird. Also dass wir jetzt nicht sagen, ich in meiner Kraft und in meiner Anstrengung produziere ich jetzt Glauben in mir, sondern es ist was von außen in mich reingelegt wird, aber spannend ist, was es dann bewirkt. Also wenn Glaube in mir reift und größer wird, dann werden Dinge, auf die ich bisher nur gehofft habe, mit einmal zur Realität. Und Dinge, die ich nicht sehen kann, die werden für mich so real wie all die anderen Dinge, die ich gerade sehen kann. Das ist Glaube. Das ist das, was der Hebräerbrief an der Stelle sagt. Also der Glaube, von dem hier die Rede ist, der ist viel mehr, als dass ich einfach darauf hoffe, dass doch mal was Gutes geschieht oder dass Gott mein Gebet erhört oder vielleicht doch mal eingreift oder so, sondern das ist viel konkreter. Das macht sich an bestimmten Dingen fest, aber wir können das nicht von uns aus tun und von uns aus hervorpressen. Und das ist so vielleicht erstmal so das erste Statement, was eigentlich auch an das anknüpft, was wir letzte Woche uns auch angeschaut haben. Gott ist derjenige, der alle Dinge tut. Gott ist der Wunder tut. Und Gott ist derjenige, der uns überführt, der uns bewusst macht, dass er da ist, der uns bekannt macht mit seiner Realität, die immer übernatürlich ist. Die immer größer ist als das, was wir können und was wir aus unserer Kraft können und was wir wahrnehmen mit unserem natürlichen Sinn. Das ist das, wo Gott uns reinführt, indem er uns Glauben schenkt. Gott ist derjenige, der alles tut. Ja, Paulus sagt im Philipperbrief, von ihm kommt beides, das Wollen und das Vollbringen. Also, dass ich überhaupt glauben will, das hat Gott schon mal in mich reingelegt. Und dass ich dann auch glauben kann, das kommt genauso von ihm. Genau. Und eine Stelle, die mir nochmal hilft, das so ein bisschen zu verstehen, wie das mit Glauben praktisch funktioniert, ist eine Geschichte, wo Jesus ein Wunder getan hat. Das ist die Geschichte, wo ein Vater zu Jesus kommt, dessen Sohn krank ist, und er bittet ihn, dass er ihn heilen soll, und er macht es auf folgende Weise. Er erklärt Jesus, was das Problem ist, was der Junge für eine Krankheit hat und wie es ihn immer hin und her haut und er da sich verletzt und so weiter. Und dann sagt er, wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Also er sagt zu Jesus: Heil mein Sohn, wenn du irgendwas kannst, wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Und das erinnert mich irgendwie an viele Gebete, die ich auch schon gebetet habe und die vielleicht viele von uns beten, so in dem Sinne: Gott, wenn du kannst, dann hilf uns. Oder wenn du willst, dann, wenn es dein Wille ist, dann tue dies und das. Wenn sozusagen immer so mit dieser Haltung: Ich weiß nicht, Gott, ich weiß nicht, was ich dir zutrauen kann. Wenn du kannst, dann tu es. Und das ist das Gebet, was dieser Vater hier betet. So in letzter Verzweiflung dann zu Jesus zu kommen und zu sagen: Bisher hat nichts geholfen. Wenn du was kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns und heil meinen Sohn. Das drückt aber anscheinend, also dieses Gebet, was er hier betet, drückt anscheinend kein echtes, tiefes Vertrauen aus. Denn spannend ist, wie Jesus darauf reagiert. Er sagt: Wenn du kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Also sozusagen, er sagt: Wenn du kannst, dann hilf uns. Und Jesus sagt: Wie, wenn du kannst? Also, wie soll ich das jetzt verstehen? Wenn du kannst, als ob ich irgendwas nicht kann. Und dann sagt er: Dem Glaubenden ist alles möglich. Das heißt, Jesus konfrontiert den Vater damit, dass er eigentlich nicht wirklich glaubt. Und das ist kurios, weil, ich meine, immerhin kommt er zu Jesus und bittet ihn, dass er seinen Sohn heilt. Er geht ja nicht zu irgendjemandem, er geht zu Jesus. Anscheinend ist schon eine Form von Glauben da, dass er sowas tun könnte. Und Jesus sagt: Wenn du glaubst, dann sind alle Dinge möglich. Oder beziehungsweise, genau, dem Glaubenden ist alles möglich. Und jetzt, als der Vater das hört, fängt er an, von ganzem Herzen zu beten. Da heißt es: Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist noch kurioser, die Formulierung. Er fängt an zu schreien zu Jesus, und da merkt man, jetzt ist er von ganzem Herzen dabei. Und er sagt: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also das bedeutet, irgendwie glaubt er schon, ne? Das ist ja klar. Er glaubt, dass Jesus sowas kann, sonst hätte er ihn nicht gefragt. Aber echtes Vertrauen sieht scheinbar nochmal anders aus. Und so betet er verzweifelt: Hilf meinem Unglauben. Und er erkennt in dem Moment, dass er eigentlich nicht wirklich Glauben in sich trägt. Und das ist was an der Stelle komme ich schon ins Nachdenken. Auch wenn ich sehe, wie meine eigene Beziehung zu Gott ist und wie ich oft bete, zu Gott zu beten und ihn um was zu bitten, heißt anscheinend noch nicht, dass echter Glaube in uns ist. Dass starker Glaube uns erfüllt in dem Moment, wenn wir beten. Und ich merke, manchmal bete ich auf eine Weise, wo ich, also entweder, weil man hat ja noch nicht gebetet, man muss ja auch noch mal beten dafür oder so. So als Christ sollte man das schon auch noch mal in Erwägung ziehen bei allen anderen Lösungsstrategien, die man sonst so hat. Und wir merken manchmal, wie unser Herz nicht wirklich dabei ist. Und ich denke, ihr kennt es auch, wer von euch Christ ist. Man kennt den Unterschied, ob man eine Sache von ganzem Herzen vor Gott bringt oder ob man einfach mal wieder gebetet hat. In dem Moment, wenn unser Herz bewegt ist von irgendwas, wenn es uns wirklich an die Existenz geht und uns wirklich betrifft, dann beten und dann flehen wir anders zu Gott. Und dann ist nochmal die Frage: Wie viel trauen wir Gott zu in dem Moment, wenn wir mit ihm reden? Wie groß ist das Vertrauen, was wir in ihn haben und in das, was er sagt und in das, was er verheißen hat und in das, was er umsetzen kann? Und an der Stelle merken wir an der Geschichte, da gibt es anscheinend verschiedene Kategorien, verschiedene Möglichkeiten, wie man beten kann, wie man glauben kann. Am Ende hat Gott den Sohn geheilt. Aber er hat an der Stelle mit dem Vater hier ein schönes Beispiel durchexerziert, wo ich auch eine ganze Menge davon lernen kann. Dieser Vater bittet Jesus. Er kommt zu ihm und nicht zu irgendjemandem. Und trotzdem sagt Jesus, konfrontiert Jesus ihn damit, dass Unglauben in ihm ist. Und er betet: Helf meinem Unglauben. Und das ist ein Gebet, was schon mal gut ist. An der Stelle, wenn Gott uns damit konfrontiert, zu sagen, Herr, dann ändert es. Ich habe anscheinend Unglauben in mir. So, wie ist jetzt der Zusammenhang zwischen Glaube und Wunder? Der Vater hat am Ende gebetet, hilf meinem Unglauben. Jesus hat dann, weil er auch ein bisschen Zeitdruck hatte, ihn dann den Sohn dann doch noch geheilt, weil da heißt es, er sah, dass viele Menschen zusammenkommen und da hat er nicht so Lust drauf gehabt und hat dann den Sohn einfach geheilt. Aber wie funktioniert das jetzt, der Zusammenhang zwischen unserem Glauben und dem Wunder, was Gott tut? Also irgendwie so halt, scheint es zu funktionieren. Also wir brauchen das zum einen, dass Gott Glaube in uns hineinlegt. Dass er derjenige ist, der uns mit Glauben erfüllt. Deswegen betet ja dieser Vater zu Jesus, hilf du meinem Unglauben. Also änder was an diesem Zustand, dass ich nicht glauben kann. Dass ich zwar bete, aber dass dieses Gebet nicht untermauert ist mit echter Glaubenskraft. Und er betet, dass Gott ihm das gibt. Und ich glaube, in dem Moment, wenn man sowas auch von Herzen betet, dann steht auch Gott zu seinem Wort und hat Möglichkeiten, uns mehr und mehr reinzuführen in das, was er unter Vertrauen und was er unter Glauben versteht. Also dafür kann man zum einen beten, ne? Dass Gott uns mit Glaube erfüllt. Zum anderen wächst Glaube auch einfach, indem man Dinge schon erlebt oder auch sieht, was Gott alles tun kann. Das ist das, was in der Bibel häufig vorkommt. Gott tut ein Wunder und einige Menschen fangen an, daraufhin an Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. Das ist auch ein Weg, zu beobachten, was Gott tut, und so wächst Glauben in uns. Ein anderer Weg ist, was Paulus auch sagt, Glaube kommt auch durch das Wort. Also indem ich Gottes Wort in mich aufnehme, das, was Gott sagt, und das bewusst an mir wirken lasse, so wächst Glauben in uns. Das sind so verschiedene Wege, wie Gott Glauben in uns wachsen lassen kann. Wenn dann Vertrauen und Glaube in mir da ist, dann können wir uns das so vorstellen, Gott gibt seinen Glauben in uns hinein. Wenn der dann da ist, dann ist die Frage, wie wir damit umgehen, was wir draus machen. Wenn Gott Vertrauen in uns geschenkt hat, dass wir ihm wirklich vertrauen können, in bestimmten Situationen, dann beten wir mit einer anderen Kraft als vorher. Und dann darf ich den Glauben einsetzen, und zwar durch Taten und auch durch Gebete, durch die Art, wie wir beten und durch das, was wir für Entscheidungen treffen und welchen Weg wir einschlagen. Und was dann dabei rauskommt, ist wieder das, was Gott tut. Gott ist derjenige, der dann auch Wunder tut und der aus unserem Glauben Glaubenstaten auch wachsen lässt, wo Frucht bei rauskommt. Also Gott ist derjenige, der Glauben in uns weckt. Er ist derjenige, der am Ende die Wunder tut, aber dazwischen durchläuft es uns als Menschen. Und das ist der entscheidende Punkt. Erstens, wie empfänglich bin ich dafür, dass Gott Glauben in mir wachsen lässt und Glauben in mir stärkt? Und zweitens, was mache ich dann damit? Gehe ich auch Schritte des Glaubens? Bete ich Gebete des Glaubens? Gehe ich über die Grenzen hinaus, die ich bisher immer hatte und wo für mich bisher immer mein Horizont erreicht war? Und Jesus verheißt an dieser Stelle, er sagt, und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Und das ist ein krasser Text. Also wir haben jetzt im Januar, als wir diese erste Themenreihe hatten über Gebet, das Thema schon mal so ein bisschen angerissen. Wenn Jesus sagt, alles, was ihr im Glauben erbetet, das werdet ihr empfangen, meine Güte, wie ist das zu verstehen, ja? Ist das wirklich so, kann man das wirklich so wörtlich nehmen? Die Frage ist, was bedeutet das auch, Glauben zu beten? An dieser Stelle auf ein paar Nuancen an der Stelle will ich gerne nächste Woche nochmal eingehen. Auch so die Frage, auf welchen Seiten kann ich denn vom Pferd fallen? Wie ist es zu verstehen, dass Gott durch unseren Glauben hindurch Wunder tun will? Aber Fakt ist, er stellt es erstmal so in den Raum und sagt, alles, was ihr glaubend erbetet, und da macht Jesus einen Unterschied, nicht alles, was ihr erbetet, nicht jedes Gebet, was ihr sprecht, wird erhört, aber alles, was ihr im Glauben erbetet, was ihr glaubend begehrt im Gebet, werdet ihr empfangen. Also Gott gibt Glauben in uns rein, ich vertraue ihm dann und handle entsprechend, und was dabei rauskommt, sind mitunter Glaubenswunder und Dinge, die Gott tut. Also von wem kommt alles? Von Gott. Wir sind sozusagen nur die Haushalter, die das verwalten, was er in uns reinlegt. Wenn Gott Glaubenskraft in uns wächst, dann ist es wichtig, wie wir damit umgehen. Wir setzen nur das ein, was er uns anvertraut. Aber genau indem wir das tun, indem wir dann Schritte des Glaubens gehen, indem wir Gebete des Glaubens beten, ist Gott treu und gibt uns noch mehr dazu. Und wenn Jesus an der Stelle, an diesen verschiedenen Stellen sagt, dein Glaube hat dich geheilt, dann würde ich sagen, dann ist es so gemeint. Jesus sagt den Leuten, du hast das Vertrauen, das ich in dir geschaffen habe, richtig eingesetzt, indem du jetzt mit einem Wunder von mir rechnest. Wenn ich in dir was geweckt habe, nämlich diesen Glauben, dann hast du es jetzt genau richtig gemacht, dass du das von mir erbittest, dass ich dich jetzt heile. Also du hast das Vertrauen in mich investiert. Du hast mir geglaubt, dass ich das wirklich tun kann, deswegen hat dein Glaube dich geheilt. Der Punkt ist also, Gott koppelt sein Wirken daran, dass wir ihm vertrauen. Und das ist spannend. Also auch die Frage, was bedeutet es denn praktisch? Was können wir von Gott erwarten? Wie funktioniert unser Leben mit Gott? Wenn Gott sein Handeln und sein Wirken daran koppelt, dass wir ihm vertrauen. Und in der gesamten Bibel entsteht immer wieder der Eindruck, in dem Bereich, wo wir Gott vertrauen, da kommt am Ende auch was bei raus. In den Lebensbereichen, wo wir in der Lage sind, Gott wirklich zu vertrauen, an den Stellen merken wir, dass seine Verheißungen Realität werden und sichtbar werden. Und es kann durchaus sein, dass wir in manchen Bereichen und in manchen Lebensbereichen Glauben haben und Gott vertrauen können und in anderen Bereichen nicht. Es kann sein, dass es uns in manchen Bereichen leichter fällt als in anderen, weil wir in dem Bereich vielleicht schon mal was mit Gott erlebt haben oder da schon viel gehört haben von anderen, was Gott tun kann in irgendwelchen Bereichen. Und es kann sein, dass wir in anderen Lebensbereichen vor einer Mauer stehen, wo wir einfach keinen Glauben haben. Wo es uns völlig an Vertrauen fehlt, dass Gott an der Stelle irgendwas tun könnte, weil wir vielleicht noch nie davon gehört haben, dass Gott in dem Bereich irgendwas tun kann. Dementsprechend fallen dann auch unsere Erfahrungen mit Gott aus. Es kann sein, dass wir ihn in manchen Bereichen häufiger erleben als in anderen Bereichen. Und es könnte sein, dass der Knackpunkt an der Stelle genau das ist, nämlich haben wir Vertrauen in das, was Gott tun kann. Das Faszinierende an Glauben ist jetzt, dass das Glaube immer mit was rechnet, was nicht normal ist. Also das ist typisch Glaube. Glaube bedeutet immer, mit was zu rechnen, was nicht normal ist. Und wenn man sich die Glaubenshelden in der Bibel anschaut, die zum Beispiel im Hebräerbrief, Hebräer 11 aufgezählt werden oder so, dann waren das alles Leute, die nicht normal waren. In dem, was sie geglaubt haben, in dem, wie sie Gott vertraut haben. Und die Besonderheit war immer bei solchen Glaubenshelden in der Bibel, dass sie was geglaubt haben, was bisher noch nie vorher einer erlebt hat. Was es noch nie zuvor gegeben hat. Es ist die eine Sache, Gott in einem Bereich zu vertrauen, wo jeder ihm vertraut und wo jeder schon was mit Gott erlebt hat. Aber es ist was anderes, Glauben zu haben in einem Bereich, wo Gott noch nie zuvor irgendwas getan hat oder wo es mir noch nicht bekannt ist, dass Gott sowas Ähnliches schon jemals gemacht hat. Noah hat ein Schiff gebaut und eine Flut verkündigt, obwohl er noch keinen Regen kannte und nicht mal wusste, wie Regen aussieht. Abraham hat seine Sachen gepackt und ist losgezogen, ohne überhaupt den Ort zu kennen, wo es hingeht. Abraham hat auch mit seiner Frau Sarah durch Glauben ein Kind empfangen, obwohl das in dem Alter bisher noch keiner hingekriegt hat in seinem Umfeld. Und er hat auch geglaubt, dass Gott seinen Sohn von den Toten wieder auferwecken würde, obwohl er das noch nie erlebt hat und auch wahrscheinlich noch nie davon gehört hat, dass sowas geschehen ist. Josef hat schon zu der Zeit, wo seine Brüder nach Ägypten gekommen sind und alles super war, er war der zweitmächtigste Mann in Ägypten und die haben dort das beste Land gekriegt zum Siedeln. Und an der Stelle sagt er schon seinen Brüdern und seinen Nachkommen, wenn ihr irgendwann in das Land gehen werdet, das Gott euch verheißen hat, dann nehmt meinen Leichnam mit, ja, der da auch einbalsamiert wurde und so. Das heißt, Josef in einer Zeit, wo man überhaupt nicht drauf kommen würde, dass seine Familie wieder auswandert aus Ägypten, hat im Blick, was mal kommen wird. Und der Hebräerbrief sagt, im Glauben hat er das schon ausgesprochen zur damaligen Zeit. Und so weiter und so fort. Was hatten diese Leute gemeinsam? Sie haben mit Dingen gerechnet, die es noch nie zuvor gab. Und sie haben nicht die Gesetzmäßigkeiten ihrer jetzigen Lebenswelt zugrunde gelegt für die Entscheidungen, die sie getroffen haben. Das ist Glaube. Dass ich bei den Entscheidungen, die ich treffe und bei der Art, wie ich denke und bei der Art, wie ich bete, nicht die Gesetzmäßigkeiten meiner jetzigen Zeit und meiner jetzigen Umwelt ansetze, sondern die Gesetzmäßigkeiten zukünftiger Zeiten. Vielleicht ein bisschen kompliziert formuliert. Aber für die Leute, für diese Glaubenshelden in der Bibel, war Gottes Welt und seine Möglichkeiten so real wie ihre normale Umgebung. Sie haben aktiv mit, der Gegenwart Gottes und mit seinen Möglichkeiten gerechnet, geplant und danach gehandelt. Und das ist Glaube. Und das ist eine der spannendsten Erkenntnisse, finde ich, aus der Bibel zu diesem Thema, dass durch Glauben eigentlich die Gesetzmäßigkeiten der zukünftigen Welt jetzt in unser Leben hineingezogen werden. Den Satz könnt ihr euch nochmal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Also Glaube holt die Gesetzmäßigkeiten zukünftiger Zeiten ins jetzige Leben hinein. Das, was jetzt eigentlich noch nicht gilt, was jetzt eigentlich noch nicht geht, was jetzt überhaupt nicht normal ist, das passiert trotzdem. Und das, was eigentlich für zukünftige Zeiten bestimmt ist, kommt jetzt in unser Leben hinein, weil wir Gott vertrauen und weil wir ihm glauben. Und ich will euch ein paar Beispiele nennen aus der Bibel, wo das deutlich wird. Einer, der mich fasziniert, ist David. Wir haben bei dem Thema Anfang des Jahres über anhaltendes Gebet schon mal auf das Leben von David geschaut. Und was mich an David fasziniert, ist, dass er eine Beziehung zu Gott hat, die eigentlich völlig untypisch Altes Testament ist. Der lebt in einer Beziehung zu Gott, wie es eigentlich normal wäre im Neuen Testament. Ganz viel, was bei ihm in seinem Leben vorkommt und wie er mit Gott agiert und wie Gott mit ihm agiert, ist eigentlich typisch Neues Testament. In dem Moment, wo Jesus für seine Schuld gestorben ist und der Vorhang im Tempel zerrissen ist und er Zugang hat zu Gott und so, das ist eigentlich das, was David damals schon gelebt hat. Der hatte eine persönliche Herzensbeziehung zu Gott, die eigentlich fast ohne den Priesterdienst auskam. Es gab ja Priester in der damaligen Zeit, David war keiner. Der war auch kein Nachfahre von Aaron und von den anderen Priestern. Hat sich aber trotzdem unmittelbar im Heiligtum aufgehalten bei der Bundeslade. Das lesen wir in dem Psalm. Zum Beispiel, er hat sich priesterlich verhalten, als wäre ein Priester. Also eigentlich voll die Anmaßung für alttestamentliche Verhältnisse. Also hat so ein bisschen allgemeines Priestertum schon mal gelebt, noch lange vor der Zeit. Obwohl zu Jesus seiner Kreuzigung erst dieser Vorhang zerrissen ist, zum Allerheiligsten und alle auch Zugang haben zu Gott. Das hat er schon mal 1000 Jahre vorher ausprobiert, wie das funktioniert. Er hat die Anbetung Gottes nahezu über den Opferdienst gestellt und über den Priesterdienst oder zumindest auf dieselbe Stufe. Er hat also das Bedürfnis, Gott zu lieben, war für ihn größer als alle Gesetze korrekt einzuhalten. Da wird es schon knifflig langsam. Und seine Beziehung zu Gott war von Liebe geprägt und nicht von Angst. Er hat Gott geliebt. Und alle Entscheidungen oder viele Entscheidungen, die er getroffen hat, die wurden genau daraus geboren, nämlich aus einer Liebe zu Gott und nicht aus dem Wunsch heraus, einfach nur die Gesetze korrekt einzuhalten, um ihn zufriedenzustellen. Ich will euch ein paar Beispiele nennen, wo David gründlich übers Ziel hinausgeschossen ist und alle möglichen Gesetze aus den Mosebüchern übertreten hat. Erstens, er ist wie ein Priester aufgetreten, obwohl er keiner war. Er hat die Schaubrote aus dem Heiligtum aufgegessen. Das durfte er überhaupt nicht. Er hat priesterliche Kleidung getragen. Er hat opfern lassen oder vielleicht sogar selbst geopfert. Das geht aus den Formulierungen nicht ganz hervor. Er hat das Volk gesegnet wie so ein Priester. Er hat ein neues Heiligtum gebaut in Jerusalem. Er war in diesem Heiligtum mitten vor der Bundeslade, in der unmittelbaren Nähe Gottes. Er hat den Dienst der Leviten ganz neu geordnet. Ist er aufgetreten fast wie der Oberste der Leviten und wie der Priester. Davids Söhne werden als Priester bezeichnet an einer Stelle. Und dann hat er es nochmal richtig vermasselt. Er ist mit der Frau eines seiner Hauptmänner fremdgegangen und hat den anschließend töten lassen. Und er hat durch eine Volkszählung, obwohl Gott ihm das verboten hatte, hat er Gericht provoziert mit 70.000 Todesopfern. Das ist schon eine Hausnummer, wenn man sich so ein Ding geleistet hat. Andere Leute in seiner Zeit wurden wegen solcher Aktionen sofort verworfen und haben ihr Amt verloren als König. Oder sie hat es dahin gerafft, ja, durch Tod und Krankheiten und sonst was. Also allein 70 Einwohner von Bet-Shemesh, die sind gestorben, weil sie die Bundeslade nur angeschaut haben. Usa ist gestorben, weil er als Nicht-Levit die Bundeslade berührt hat. Saul hat sein Königtum verloren, weil er die Viehherden der Amalekiter für sich genommen hat. Außerdem hat er ohne Erlaubnis Brandopfer gebracht und damit Gericht geerntet, sein Königtum verloren. Und Usia hat illegal am Altar geräuchert und sein Königtum und seine Gesundheit dabei verloren. Ja. Und in Davids Leben sieht man, der leistet sich ein so ein Ding nach dem anderen. macht Haufen Sachen, die er eigentlich nicht darf, und ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, der immer wieder mit bußfertigem Herzen zu Gott kommt, ihn um Vergebung bittet, Gott vergibt ihm, und er ist der größte König im Nachhinein, den Israel jemals hatte. Und an vielen Stellen merkt man, in seinem Leben wird eigentlich was, kommt was zutage, was eigentlich in seiner Zeit überhaupt nicht normal war. In seiner Art, wie er mit Gott umgegangen ist und wie Gott mit ihm umgegangen ist. Es ist der vertraute und unverkrampfte Umgang eines Sohnes mit seinem Vater. So erscheint David im Alten Testament. 1000 Jahre vor Jesus. In seinem Leben wird sozusagen, werden Zustände einer zukünftigen Zeit in seine Zeit hineingezogen, in sein Leben hineingezogen. Ein anderes Beispiel sind die zwei Propheten Elia und Elisa. Das waren krasse Propheten. Elisa war der Nachfolger von Elia. Und beide haben jeweils einmal erlebt, dass ein Toter wieder lebendig geworden ist, nachdem die für den gebetet haben. Beide, es waren jeweils Jungs, also so junge Männer, um die es da ging. Und Elia hat es erlebt und Elisa auch, dass die vom Tod wieder zurück ins Leben gekommen sind und von den Toten erweckt wurden. Und dann noch eine dritte Totenerweckung gab es im Alten Testament auch mit Elisa. Als Elisa schon gestorben war und begraben war, und dann ist ein anderer noch gestorben, den die schnell mitten in der Schlacht irgendwo loswerden mussten und haben den mit in das Grab von Elisa reingeworfen. Und das ist eine krasse Geschichte. In dem Moment, wo der den Leichnam von Elisa berührt hat, ist der wieder lebendig geworden. Also nicht Elisa, sondern der auf ihn draufgefallen ist quasi. Ne? Total verrückt. Und das sind die drei Geschichten, die es im Alten Testament gibt, die mir eingefallen sind, wo Tote wieder zum Leben erweckt werden. Alles hängt mit Elia und Elisa zusammen. Das mag jetzt vielleicht mehr oder weniger normal erscheinen, da die Totenerweckungen in der Bibel ja auch mehrfach vorkommen. Auch unter den Aposteln, unter den ersten Christen dann später. Aber im Alten Testament war das überhaupt nicht normal. Auch die Heilungen, die unter Elia und Elisa passiert sind, die waren nicht normal in der Zeit. Und jetzt sagt Paulus, also wir müssen uns bewusst machen, die haben das erlebt. Drei Tote wurden erweckt im Alten Testament bei den zwei Propheten. Jetzt sagt Paulus an einer Stelle, 1. Korinther 15, Verse 20 bis 22, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt, der Erste der Entschlafenen, denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Also hier steht quasi, wenn man jetzt mal einfach oberflächlich den Text liest, dass mit Jesus eigentlich der erste Tote auferstanden ist. Jesus war der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Und das, obwohl es jetzt schon drei im Alten Testament gab. Ja, ist die Frage, wie kann man das verstehen? Wie kann Paulus sowas behaupten? Er kennt ja auch die Geschichten von Elia und Elisa. Zum einen kann man jetzt an der Stelle, das wäre jetzt nochmal ein Thema für sich, unterscheiden zwischen Totenerweckung und Auferstehung. Ich weiß nicht, ob sich da schon mal jemand Gedanken gemacht hat von euch. Das eine ist nur vorläufig in unserem Leben hier auf der Erde, also jemand wird wieder lebendig, aber stirbt irgendwann ja doch wieder. Ne? Solche Geschichten gibt es immer wieder. Und das andere ist die endgültige Auferstehung in unserem neuen Körper, die dann auch ewig hält. Also so könnte man an der Stelle das auch sehen, dass Jesus zwar nicht der Erste ist, der überhaupt mal von den Toten wieder lebendig geworden ist, aber der Erste, der dauerhaft und bis in alle Ewigkeit dann wieder leben wird. Andererseits ist aber die Erweckung der Toten, also dass Tote überhaupt wieder lebendig werden können, ein unmittelbares Kennzeichen von dem, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Er hat den Tod besiegt. Also im Hebräerbrief heißt es, Hebräer 2, Vers 14, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hat, nämlich dem Teufel. Indem Jesus gestorben ist, wurde der Tod ein für alle Mal besiegt. Und spannend ist, was passiert in dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt. Das sind ein paar krasse Geschichten, die ich heute hier erzähle. Matthäus 27, Verse 51 bis 53, da heißt es, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf und viele Körper der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Gräbern und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Also Menschen sind wieder lebendig geworden und vielen dort erschienen und das in einer unbestimmten Anzahl. In dem Moment, wo Jesus gestorben ist. Also so ein klares Kennzeichen dafür, welche Kraft Jesus hatte. Dass in dem Moment, wo er die Schuld dieser Welt getragen hat, wurde der Tod ein für alle Mal besiegt. Und seinen Jüngern gibt er dann sogar den Auftrag, weck Tote auf. Das ist eins der Gebote Jesu in der Bibel. Könnten wir mal ernst nehmen. Matthäus 10, Vers 8. Weck Tote auf. Könnte man auch noch mal länger drüber reden, über das Thema. Aber so eine Aufforderung, wie Jesus im Neuen Testament seinen Jüngern gibt, findet sich im Alten Testament nirgends. Und Elia und Elisa haben es trotzdem gemacht. An keiner Stelle im Alten Testament findet sich so eine Aufforderung, weck die Toten auf. Oder die hatten auch keine Beispiele dafür, dass Tote auferweckt werden können. Und wahrscheinlich war es sowieso nur möglich, dass die in dem Moment Tote auferwecken können, weil später Jesus dafür gestorben ist und sozusagen vorgreifend schon mal die Kraft Jesu an der Stelle wirkt. Und das ist auch so ein faszinierender Aspekt in der Bibel, dass eigentlich vieles, was im Alten Testament geschehen ist, auch vorläufig auch nur möglich war, weil Jesus später gestorben ist. Also es sind ein paar komplizierte, krumme Gedankengänge, die ich heute versuche mit euch zu machen. Aber der Fakt ist, dass Elia und Elisa was erlebt haben, was in ihrer Zeit völlig unüblich war, was später aber relativ üblich wurde, sage ich mal. Nämlich, dass Jesus seinen Jüngern den Auftrag gibt, weck die Toten auf, und die haben es auch etliche Male erlebt. Also man muss sich bewusst machen, im ganzen Alten Testament über 1000 Jahre hinweg, sagen wir mal, gibt es 3 Geschichten, wo ein Toter wieder lebendig wird. Im Neuen Testament, also so in den ersten 30, 40 Jahren von der Geschichte des Christentums, ja, kennen wir alleine 6 Leute mit Namen, die von den Toten auferweckt wurden, und noch eine unbestimmte Anzahl anderer, wie zum Beispiel die zur Kreuzigung von Jesus mit einmal von den Toten lebendig geworden sind. Und später ging es dann auch weiter in der Kirchengeschichte, dass sowas immer wieder mal vorgekommen ist. Aber die 2 Propheten, Elia und Elisa, erleben was in ihrer Zeit, was eigentlich völlig unüblich und völlig ungewöhnlich war. Die haben durch ihren Glauben, also spannend ist doch, sie wurden an keiner Stelle von Gott dazu aufgefordert. In beiden Situationen, wo jeweils so ein Junge von den Toten auferweckt wurde, war es einfach die Barmherzigkeit von den beiden Propheten jeweils mit den Familien, die es betroffen hat, und der Glaube, dass sie wussten, Gott wird solche Dinge tun können. Und deswegen sind sie es angegangen und Gott hat dieses Wunder getan, lange vor Jesus. Und bei Elia und Elisa sind die Gegebenheiten der zukünftigen Zeit in ihrem Leben Realität geworden, durch Glauben. Und noch ein drittes Beispiel in dieser Weise, das ist ein Text, den wir im Hebräerbrief wiederfinden. Hebräer 6, Verse 4 bis 6, da heißt es, denn es ist unmöglich, es ist auch ein bisschen kompliziert, der Text, ich versuche es ein bisschen zu entschlüsseln dann, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wiederkreuzigen und dem Spott aussetzen. Das muss man wieder ein paar Mal lesen, um es zu verstehen. Also es ist unmöglich, wenn bestimmte Leute, die bestimmte Dinge erlebt haben, wie zum Beispiel das alles, wenn die von Gott abfallen, ist es schwierig, wieder zurückzukommen, weil die in dem Moment sozusagen wie Jesus nochmal gekreuzigt haben. Das versuche ich gleich nochmal zu erklären. Also erstens, die erste Feststellung in diesem Text, es ist möglich, Kräfte des zukünftigen Zeitalters jetzt zu erleben. Ganz offensichtlich. Es ist möglich, dass Menschen in ihrem Leben und zu ihren Lebzeiten Kräfte eines zukünftigen Zeitalters praktisch erleben. Das ist das, was hier steht. Das sind Kräfte, die für eine zukünftige Zeit bestimmt sind und trotzdem jetzt schon im Leben mancher Menschen auftauchen. Zweitens, sowas erleben nicht nur besonders auserwählte Halbgötter, sondern einfache Menschen. Und zwar solche, die trotz solcher Erfahrungen in der Lage sind, wieder von Gott abzufallen. Also einfach fehlbare Menschen, die mitunter Kräfte eines zukünftigen Zeitalters erleben in ihrem Leben. Und drittens, das Ganze hat eine doppelte Brisanz, wenn sowas geschieht. Zum einen, man kann als Mensch vertraut werden mit den Kräften der zukünftigen Welt, jetzt hier in unserem Leben. Also das ist eine eine atemberaubende Qualität von Gottesbeziehung. Also da kommt der Himmel punktuell auf die Erde, wo das geschieht. Also wenn Menschen Kräfte einer zukünftigen Welt, nämlich von Gottes Welt, jetzt erleben, dann bedeutet das, dass der Himmel auf die Erde kommt an der Stelle. Andererseits hat das auch eine Konsequenz, also die Vertrautheit mit der zukünftigen Welt und mit Gottes Welt, mit seiner Realität, hat die Konsequenz, also wenn ich so intensiv das Übernatürliche geschmeckt habe, wie es hier heißt, und dann trotzdem von Gott abfall, dann hat es auch wieder eine ganz andere Qualität, von Gott abzufallen. Denn ich treffe damit eine Entscheidung gegen Gott auf einer ganz anderen Grundlage, als wenn ich das nicht erlebt hätte. Also ich meine, es ist ja auch ein Unterschied, wenn ich auf dem Mond gewesen bin, als Astronaut, und dann leugne, dass es die Mondlandung jemals gab. Ja, das ist eine ganz andere Qualität, als wenn ich einfach irgendein Mensch bin auf dieser Erde, der leugnet, dass es jemals eine Mondlandung gab. Aber wenn ich derjenige war, der dort den Mond betreten hat, der dort Gesteinsproben genommen hat, der dort Geräte hinterlassen hat, die ich bis heute nutze in der Wissenschaft oder so, ja, und dann zurückkomme und sage, es gab nie eine Mondlandung, hat eine völlig andere Qualität, sowas zu sagen und sowas zu entscheiden, als wenn ich selber nie auf dem Mond war und einfach behaupte, es gab nie eine Mondlandung. Ja? Und so kann man sich das vorstellen, wenn jemand Gottes Welt erlebt, ganz praktisch, dann ist da eine unglaubliche Kraft, die in dem Leben von so jemandem sichtbar wird. Da ist Gott im Leben von demjenigen. Und gleichzeitig hat es auch eine ganz andere Kraft, wenn so jemand sich dann wieder gegen Gott entscheidet. Aber davon darf man sich jetzt nicht abschrecken lassen, denn ich habe als Mensch ja immer die Kontrolle darüber, in welche Richtung ich mein Herz ausrichte. Richtung Glauben oder Richtung Unglauben. Das liegt immer in unserer Hand. Die Frage, was ich mit dem mache, was ich von Gott weiß und was ich mit Gott erlebt habe, ist immer unsere Entscheidung. Ob ich mich für Glauben oder für Unglauben entscheide, welche Gebete ich spreche, ob ich sage, Herr, hilf meinem Unglauben. Schaff du Glauben in mir, wo ich merke, dass das Unglauben sich breit machen will in mir, oder ob ich dem einfach Raum gebe. Die Chance, die damit verbunden ist, dass Gott dieser Welt begegnet, auch durch uns hindurch, ja, die ist jede Verantwortung wert, die das mit sich bringt, so ein Kanal für Gott zu sein. Und letztendlich ist es auch das, was wir ja im Vater unser beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Also dass das, was im Himmel gilt, auch bei uns hier auf der Erde gilt. Nochmal kurz zu diesen Bibelversen hier zurück. Der Text hat eine spannende Logik. Also Menschen können was erleben, was eigentlich noch gar nicht für ihre Phase der Weltgeschichte gedacht ist. Das ist spannend. Die Kräfte eines zukünftigen Zeitalters. Und die erleben es trotzdem, obwohl es noch gar nicht für ihre Zeit gedacht ist. Also sie greifen in ihren Erfahrungen sozusagen schon auf die zukünftige Zeit zurück und erleben was eigentlich erst später geschehen soll. Sie nehmen jetzt schon ein Erbe in Besitz, das eigentlich für später verheißen ist. Und das ist also grundsätzlich ein ganz spannender Gedanke in der Bibel. Dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo schon was vorweggenommen wird, was eigentlich für später bestimmt ist. Also die Bibel sagt zum Beispiel, wir haben den Heiligen Geist schon als Unterpfand empfangen, also sozusagen wie eine Anzahlung von einer zukünftigen Welt. Dass Gott in uns lebt, das ist schon die erste riesengroße Anzahlung für das, was mal kommen wird, wenn wir unmittelbar in der Gegenwart Gottes sind. Also Gott gibt schon eine Anzahlung von einer zukünftigen Welt. Oder wenn Propheten in der Bibel schon was sehen von einer zukünftigen Welt, dann ist das auch schon mal wie so eine visuelle Anzahlung, wo die was sehen, was eigentlich erst später geschehen wird. Also Paulus schreibt, was auch immer das bedeutet, aber er wurde in den dritten Himmel entrückt und hat da was gesehen, ja, von einer anderen Welt. Oder Johannes schreibt in der Offenbarung über das, was er gesehen hat, das neue Jerusalem, die Stadt, die Gott bauen wird. Also Dinge, die noch kommen werden, hat er jetzt schon gesehen. Und das taucht immer wieder auf in der Bibel, dass Menschen, ganz normale Menschen, zu einer bestimmten Zeit der Weltgeschichte was erleben, was sehen, was erfahren und auf was zugreifen können, was eigentlich erst für spätere Zeiten bestimmt ist. Und ich finde, das ist einer der großen Schlüssel, wenn wir über das Thema Heilung und Glaube und Wunder und also Zeichen und Wunder reden. Es kann durchaus sein, dass es in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, nicht normal ist, dass alle Kranken geheilt werden, auch nicht unter Christen. Es ist eigentlich völlig normal, dass es nicht geschieht. Und da brauchen wir uns auch nichts anderes einzureden als Christen. Wir leben in einer Zeit, wo es eigentlich völlig normal ist, dass nicht alle Kranken geheilt werden durch Wunder und durch Gottes Kraft. Und gleichzeitig kann es sein, dass Menschen durch Glauben die Gegebenheiten der zukünftigen Welt anziehen und gewissermaßen zu solchen Kanälen des Himmels werden. Es kann sein, dass die Dinge trotzdem geschehen, obwohl es in unserer Zeit nicht normal ist. Glaube heißt, auf eine andere Weise zu denken und zu leben. Und ich denke und lebe dann nach Prinzipien einer anderen Welt, nach den Prinzipien von Gottes Reich. Und dann folgen auch Ergebnisse von einer anderen Welt. Dann folgen Ergebnisse von Gottes Reich. Deshalb stimmt aus meiner Sicht beides. Nein, also zum einen nein, in diesem Leben werden nicht alle Kranken geheilt. Und zum anderen ja, es gibt Menschen, es gibt Orte, es gibt Zeitpunkte, wo auch in diesem Leben alle geheilt werden. Das ist das, was uns auch die Erweckungsgeschichte lehrt, wenn man so in die Kirchengeschichte schaut, dass sowas immer wieder mal vorkam. Es ist das, was manche aus eigener Erfahrung auch erlebt haben, dass scheinbar das, was normal ist und was unser normaler Horizont ist, an manchen Stellen dann doch völlig überschritten wird. Und dass was eigentlich erst für spätere Zeiten gedacht ist, jetzt in unserem Leben schon gültig wird und real wird, weil der Glaube von Menschen gewissermaßen das Zukünftige jetzt in die Gegenwart hineinzieht. Und das ist das, was wir beten. Also wenn wir das Vaterunser ernst nehmen, wenn wir es beten, ist es genau das, worum wir eigentlich bitten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also wir beten, dass vom Himmel was auf die Erde kommt, dass das, was in seiner Umgebung, in seinem Reich gilt, dass es auch bei uns gültig wird. Und wenn wir im Glauben agieren, dann ist immer eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Also Jesus lehrt es an verschiedenen Stellen, dass das, was wir hier tun auf der Erde, Auswirkungen auf dem Himmel hat und umgekehrt, das, was im Himmel geschieht, Auswirkungen hat, was hier auf der Erde passiert. Also er sagt an einer Stelle zum Beispiel zu Petrus, Matthäus 16, ich werde dir den Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird im Himmel gebunden sein, was du auf der Erde lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Zwei Kapitel später sagt er das dann allgemein zu allen Jüngern, dass das gilt. Also das heißt, das, was du auf Erden, wo du vergibst, da wird auch im Himmel vergeben sein und wo du es nicht tust, da hat es auch wieder Auswirkungen auf dem Himmel und umgekehrt. Gleichzeitig sagt Jesus, wenn zwei unter euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen gegeben werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Also wenn auf der Erde zwei Leute sich einig sind, worum sie bitten, wird ihnen was gegeben werden vom Vater, der im Himmel ist. Also ist wieder so ein krasser Text über Gebet. Aber wo deutlich wird, es ist nicht unbedeutend, wie wir unser Herz ausrichten und was wir tun und wie wir Glauben einsetzen und überhaupt Glauben haben auf dieser Erde. Denn das, was wir hier auf dieser Erde tun, hat Auswirkungen auf den Himmel und vom Himmel her kommt was auf diese Erde. Glaube, finde ich, ist der Schlüssel zum Himmel. Ist das, was die Bibel uns lehrt. Der Grund dafür ist ganz einfach. Warum gibt es diese Verbindung zwischen uns hier auf der Erde und zwischen dem Himmel? Der Grund ist ganz einfach, weil dort unser Vater wohnt. Es ist so einfach eigentlich. Es ist die simple Logik der Bibel. Unser Vater wohnt im Himmel und nicht hier auf der Erde und wir sind aber als seine Söhne und Töchter hier auf der Erde. Deswegen gibt es natürlich eine enge Verbindung zwischen Himmel und Erde und das, was wir hier auf der Erde tun oder nicht tun, hat eine Bedeutung und schafft eine Verbindung zum Himmel oder auch nicht. Jesus sagt, ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Unser eigentlicher Vater, so wie Jesus das sagt, sitzt im Himmel und nicht hier. Deswegen, wenn wir mit ihm reden, reden wir immer mit jemandem, der außerhalb von unseren Grenzen ist und von unseren Möglichkeiten. Jedes Mal, wenn wir vertrauen, wenn wir Gott vertrauen, dann vertrauen wir in jemanden, der über all dem steht, was uns hier als Menschen auf dieser Erde bewegt und auch eingrenzt und beschäftigt. Es ist so klar, ja. Also die Kräfte des Himmels in unserem die Kräfte des Himmels kommen nicht deswegen in unser Leben, weil wir so gut sind, weil wir so hart beten, weil wir so gute Ideen haben, sondern einfach nur, weil im Himmel unser Vater sitzt und wir ihm vertrauen und weil wir Glauben haben, dass das, was er sagt, stimmt und dass er treu ist. Und die entscheidende Frage ist einfach nur die, wie Wie eins sind wir gerade mit dem Vater? Wie sehr vertrauen wir ihm? Wie sehr gibt es da eine Übereinstimmung in der Art, wie wir denken, in dem, was wir erwarten, in unserer Weltsicht, die wir haben? Wie eins sind wir in unserer Liebe zueinander, in unserer Blickrichtung? Worauf schauen wir? Ist es dieselbe Richtung, in die der Vater gerade schaut? Wie sehr ist unser Vertrauen geweckt gegenüber dem, was er tut und was er kann und was er will? Und ich glaube, mit diesem Punkt steht und fällt alles. Das ist der Schlüssel. Glaube und Vertrauen ist letztendlich der Schlüssel dazu, dass der Himmel auf die Erde kommt. Das klingt jetzt sehr allgemein, sehr krass, aber das ist genau das, was in dem Moment geschieht im Leben von Menschen, die Glauben und Vertrauen investieren. Letzter Punkt, letzter Gedankengang. Das Ding ist jetzt, dass Jesus davon redet, dass man viel oder wenig oder gar keinen Glauben haben kann. Also es gibt da eine Abstufung. Es ist nicht so, entweder habe ich Glauben oder ich habe keinen Glauben. Das ist so manchmal unsere einfache Einteilung, dass wir über Gläubige und Ungläubige reden. Ja? Das ist eine Einteilung, die ist in der Bibel doch nochmal ein bisschen differenzierter. Jesus redet davon, dass man viel oder wenig Glauben haben kann. Er sagt zum Beispiel, also er rügt seine Jünger wegen ihrem Kleinglauben. Da merkt man es schon mal, kleiner oder großer Glaube. Und sagt, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, heb dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Also, es braucht nicht viel Glauben, aber es braucht Glauben. Jesus sagt, es gibt unterschiedliche Größen von Glauben, wie ein Senfkorn oder auch weniger oder mehr und ihr habt nicht mal wie ein Senfkorn, aber wenn ihr wenigstens wie ein Senfkorn hättet, dann würden ganz andere Sachen nochmal passieren. Und sagt, sie sind kleingläubig. Also es gibt Kleinglaube, der kleiner ist als ein Senfkorn. Und damit ist einfach schwaches Vertrauen gemeint. Schwaches Vertrauen in Gott und in seine Möglichkeiten. Er sagt auch in anderen Zusammenhängen zu seinen Jüngern, dass sie kleingläubig sind. Zum Beispiel einmal machen sich die Jünger Sorgen über ihre Versorgung. Also was sie zu essen kriegen, wo sie Kleidung herkriegen. Und sie machen sich Sorgen darüber. Und Jesus sagt, ihr seid kleingläubig. Selbst das Gras auf dem Feld wird von Gott so schön gestaltet, was danach in den Ofen fliegt. Wie viel mehr wird Gott euch einkleiden und dafür sorgen, dass ihr alles habt? Also sich als Christ Sorgen zu machen, ist Kleinglaube laut Jesus. Einmal hatten die Jünger Angst im Sturm, weil sie in einem einfachen Boot saßen. Und Jesus sagt, warum habt ihr Angst, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See und es entstand eine große Stille. Also als Christ Angst zu haben, ist Kleinglaube, laut Jesus. Dann hatten die Jünger einmal vergessen, Brot mitzunehmen und die haben nachgegrübelt, wie das jetzt gehen soll. Und Jesus sagt, was überlegt ihr bei euch selbst, Kleingläubige, weil ihr kein Brot mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht? Erinnert ihr euch auch nicht an die 5 Brote der 5000 und wie viele Handkörbe ihr aufgehoben habt? Also sich Sorgen zu machen, obwohl man schon mal Gottes Wunder erlebt hat, ist Kleinglaube, laut Jesus. Und Petrus kam ihm einmal auf dem Wasser entgegengelaufen, weil er hat gesehen, Jesus kann auf dem Wasser gehen und wenn ich Jesus nachfolge, dann wird es wohl bei mir auch klappen. Und ist aufs Wasser gegangen und während er läuft, war er sich da doch nicht mehr so sicher und ist in den Wellen untergegangen. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Also zu denken, dass Gottes übernatürliche Kraft mich nicht immer und überall tragen könnte, ist Kleinglaube, laut Jesus. Die erste Feststellung, die ich an der Stelle habe, ist, Jesus redet von Kleinglauben immer nur in Bezug auf seine eigenen Jünger. Hier geht es nicht um die Heiden. Hier geht es um seine eigenen Jünger und das sind die einzigen, denen er immer wieder mal vorwirft, dass sie kleinen Glauben haben. Das heißt, viel oder wenig Glauben zu haben, ist immer unser Problem. Als Christen, als Jünger von Jesus. Und es ist nie das Problem der Welt und das Problem der anderen, die glauben nicht. Das ist nicht das Problem der Nichtchristen, sondern Kleinglauben zu haben, ist unser Problem. Die zweite Feststellung, die Dinge, die Jesus als Kleinglaube bezeichnet, die betreffen uns alle. Sich Sorgen zu machen, Angst zu haben, zu zweifeln, einen Mangel an Vollmacht zu haben, zu vergessen, dass Gott Wunder schon getan hat und so weiter und so fort. Das sind Dinge, wo Jesus sagt, wer das in sich trägt, der hat einfach mal kleinen Glauben. Und das betrifft uns alle. Und da sitzen wir alle in einem Boot. Wir haben alle zu wenig Glauben. Und das ist eine bittere Selbstverständlichkeit des Neuen Testaments. Wir haben alle zu wenig Glauben als Christen. Und wir sind alle immer wieder kleingläubig. Und bei Paulus ist es interessant, dass er im Laufe seines Lebens eigentlich immer mehr zu der Erkenntnis kommt, wie mangelhaft er ist. Bei ihm ist der Weg nicht so, dass er immer mehr jetzt merkt, mein Glaube ist immer stärker, ich habe es immer mehr drauf und das Reich Gottes wächst immer mehr durch mich, sondern am Anfang sagt er noch, ich bin einer von den Aposteln wie alle anderen auch, später sagt er, ich bin der geringste der Apostel und irgendwann sagt er, ich bin der größte aller Sünder überhaupt auf der ganzen Welt. Und das ist der Punkt, dass wir bis zum Schluss eigentlich darum zu ringen haben, dass unser Glaube klein ist an vielen Stellen. Und deswegen erübrigt sich das schon mal völlig, jemand anderem vorzuwerfen, er würde nicht genug glauben, weil das trifft auf mich genauso zu. Und das trifft auf jeden zu. Aber darüber geht es dann nächste Woche nochmal mehr. Jesus wird dann nochmal schärfer in seiner Wortwahl. Er wirft den Jüngern dann sogar Unglaube vor, also völlige Abwesenheit von Glauben. Als er nämlich auferstanden war und einige haben ihn schon gesehen und berichtet, dass Jesus wieder lebendig ist und die Jünger wollten es nicht glauben, da erscheint er dann den 11 Jüngern, die noch übrig waren, und kritisiert ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen haben, nicht geglaubt haben. Also es geht hier um seine eigenen Jünger, wo Unglaube ist. Die sind ihm, und da muss man sich jetzt mal vorstellen, seine Jünger, die sind ihm nachgefolgt, die haben viele Wunder gesehen und Gott hat selber durch sie schon Wunder gewirkt. Die haben im Herzen an ihm festgehalten, selbst unter Verfolgung, an dem letzten Wochenende, wo er umgebracht wurde. Aber die haben trotzdem in dieser spezifischen Situation keinen Glauben und ist ihnen der Glaube völlig abhanden gekommen. Es kann sein, dass wir an Gott glauben, ihn schon erlebt haben, um Erlösung und Heilsgeschichte und Bibel und drum und dran Bescheid wissen und das alles verinnerlicht haben und auch schon manches mit Gott erlebt haben, aber in spezifischen Situationen haben wir keinen Glauben für bestimmte Dinge. Und an der Stelle brauchen wir uns dann auch nicht zu wundern, dass bestimmte Dinge nicht geschehen. Aber es ist auch normal. Wir sind damit konfrontiert. Das ist was, womit Jesus uns konfrontiert. Er redet da auch nicht schön um heißen Brei herum und sagt, naja, ich kann euch auch verstehen, es ist eine schwere Zeit gerade und ihr könnt es auch nicht verstehen, dass ich jetzt wieder lebendig bin und so weiter, sondern er kritisiert sie wegen ihrem Unglauben. Und an der Stelle ist Gott auch sehr direkt manchmal und sehr radikal und es hilft uns selber nicht, uns da manchmal auch in einer falschen Sicherheit zu wähnen und zu sagen, naja, Gott wird schon Verständnis haben, dass ich ihm nicht vertrauen kann oder so. Natürlich hat Gott Verständnis, er ist selber Mensch gewesen und er hat alles durchgemacht, sagt der Hebräerbrief, damit er barmherzig ist mit uns. Und trotzdem konfrontiert er uns mit der Wahrheit an der Stelle, dass wir in manchen Bereichen unseres Lebens Unglauben haben. Und da braucht sich keiner von uns mehr einbilden als der andere. Und es gibt Bereiche, wo es uns wirklich schwerfällt zu glauben, dass Gott diese Dinge tun kann und auch tun will und dass das Realität ist. Und das sind die Punkte, wo wir ran müssen. Das ist an der Stelle auch die Herausforderung heute für uns alle. Ja, also so auch bei dem Thema. Um den Punkt, finde ich, kommt man nicht herum. Ich meine, man kann über Glauben viel diskutieren und Glaubenshelden diskutieren, die in der Geschichte Großes bewirkt haben und kann sich drüber freuen und kann sagen, fantastisch, was die geleistet haben. Aber wir müssen an dem Punkt über bestimmte Grenzen hinauskommen, dass wir mit Unglauben in unserem eigenen Herzen konfrontiert sind. Und Jesus sagt es nicht umsonst, dass sie ungläubig sind, dass sie Kleinglauben haben, denn er fordert sie in dem Moment heraus, dass da noch mehr möglich ist. Und das ist so ein Wunsch, den ich in mir hege, dass wir uns herausfordern lassen von Jesus, uns in Glauben hineinrufen zu lassen. Und das bedeutet, mit Dingen zu rechnen, die wir nicht sehen können. Das bedeutet, mit Dingen zu rechnen, die noch nie geschehen sind auf der Welt, wo es keine Beispiele dafür gibt, dass wir das für real halten. Dass wir davon ausgehen, dass Gott sowas tun kann und zwar nicht nur bei bestimmten Leuten und nicht erst irgendwann, sondern dass es auch heute tun kann. Denn Gott ist mächtig genug, auch durch uns zu wirken. Es liegt letztendlich nicht an dem, was wir leisten können, sondern es liegt an seiner Treue und an dem, was er tun kann. Und alles, was fehlt, ist manchmal einfach das Vertrauen in ihn. Und das Vertrauen, dass er solche Dinge tun kann. Und das ist was eigentlich Jesus seine Aussagen, was es hinausschreit in die Welt, ja. an der Stelle, wo wir konfrontiert sind mit Unglauben in unserem eigenen Herzen, da muss eine Antwort her. Da können wir nicht einfach sagen, okay, ist halt so. Meine Eltern waren auch schon so. Oder ich gehöre halt zu einer Gemeinde, wo man das so nicht glaubt oder sowas. Ne? Also an der Stelle ist es also sola scriptura in Ehren. Also weil da muss man wirklich sagen, natürlich, wenn Gott was sagt, dann ist es realer, als wenn Menschen was sagen. Und wenn Gott was verheißt, dann ist es realer als das, was ich bisher selber erlebt habe oder als das, was andere Menschen in meinem Umfeld vielleicht bisher erlebt haben. An der Stelle zeigt sich, wem vertraue ich? Also vertraue ich meiner Erfahrung oder vertraue ich Gott? Vertraue ich dem, was Menschen allgemein denken oder vertraue ich dem, was Gott denkt? Vertraue ich dem, was ich oder andere bisher erlebt haben oder vertraue ich dem, was Gott verheißen hat und das, was er tun kann und auch schon an manchen Stellen getan hat? Und das ist das, was was mich selbst auch heute Abend herausfordert. Und es ist und die befreiende Botschaft dabei ist, an der Stelle aber auch noch, ich werde durch viel oder wenig Glauben kein besseres oder schlechteres Kind Gottes. Ob ich viel Glauben habe oder wenig Glauben habe, das ändert nichts an meinem Status als Kind Gottes. Denn ob Kleinglaube oder großer Glaube, die blieben die Jünger von Jesus. In den Situationen, wo sie Kleinglauben hatten und in den Situationen, wo sie große Glaubenstaten vollbracht haben. Das hat nichts mit unserer Erlösung zu tun, sondern das hat was mit Haushalterschaft zu tun. Wie ich mit dem umgehe, was Gott mir anvertraut, nämlich auch mit Glaubenskraft. Wenn ich zwei Kinder habe und ein paar Fahrräder und das eine von meinen Kindern fragt regelmäßig, ob es das Fahrrad nutzen kann und der andere nicht, dann ist der nicht mehr mein Kind als der andere. Es sind beides meine Kinder. Kind ist Kind. Sondern der eine ist in dem Bereich lediglich effektiver in der Art, wie er lebt und wie er die Ressourcen unserer Familie nutzt. Und das ist das Bild, was man auf Gott anwenden kann. Gott ist unser Vater. Ob wir viel Glauben haben oder wenig Glauben haben, ändert zunächst mal nichts an unserem Status als seine Kinder, wenn wir Jesus angenommen haben und wenn das, was er getan hat, für uns gilt. Aber es ändert sehr viel daran, welche Ressourcen des Himmels in unserem Leben sichtbar werden und es ändert sehr viel daran, wie wir mit Gott interagieren und wie Gott sich in unserem Leben zeigen kann. Das hat was mit Haushalterschaft zu tun, mit dem umzugehen, was Gott besitzt und was Gott uns anvertrauen will. Ich kann Kind Gottes sein und trotzdem sehr wenig oder sehr viel Glauben haben. Das ist unsere eigene Erfahrung, glaube ich. Aber daran kann sich was ändern. Ansonsten hätte Jesus nicht immer wieder seine Jünger dazu ermutigt und aufgefordert. Die Verheißungen, die Gott auf glaubensvolle Gebete legt, die sind enorm. Und die sind atemberaubend. Und nur weil es irgendwas Bestimmtes noch nie zuvor gab in der Weltgeschichte, heißt es nicht, dass es nicht trotzdem in unserem Leben geschehen könnte. Und vielleicht klingt es für den einen oder anderen auch zu schwärmerisch oder einer, der jetzt mal richtig pushen will, so glaubt mal richtig oder so, da ist so viel möglich und so ein Enthusiasmus, der sich in der Realität am Ende vielleicht nicht bestätigt oder so, ja, natürlich. Ich kann es nicht tun, ja, aber Glaube bedeutet immer, über alle bekannten Grenzen hinauszugehen und dass das, was man nicht sieht, dass man es im Herzen sieht und im Herzen ergreift und dass das, was man bisher nur gehofft hat, dass man damit rechnet, dass die Dinge wirklich geschehen. Wenn mir das zu hoch ist und ich an der Stelle das so nicht formulieren würde, dann könnte es vielleicht sein, dass das einfach kleiner Glaube ist in unserem Herzen. Und da beziehe ich mich selbst mit ein und ich möchte an der Stelle einfach beten, dass Gott uns wirklich mit Glauben füllt, denn alles, was wir letzte Woche besprochen haben und auch was in den nächsten Wochen noch kommen wird, das funktioniert nur, indem man Gott vertraut. Das funktioniert nur, indem man Glauben aufbringt, in einen Gott, der immer übernatürlich ist, weil er einfach mal Gott ist und nicht Mensch ist. Ich möchte jetzt an der Stelle beten. Jesus, wir kommen in unserer ganzen Schwachheit zu dir und wir können es nicht, Herr. Und wir haben es bisher nicht ergriffen und das wollen wir dir in aller Ehrlichkeit sagen. Ja, und wir wissen, dass du viel, viel mehr tun kannst, als wir bisher erlebt haben und als alle Menschen auf dieser Erde bisher erlebt haben. Herr, und ich danke dir, dass das Beste noch kommen wird. Danke dir, dass du uns in deine Nähe holen willst, bis in alle Ewigkeit. Und Herr, wir wollen es auch im Glauben so annehmen, was wir in der Bibel lesen, dass du auch die unnormalen Dinge in unserer Zeit tun kannst. Und dass das, was im Himmel gilt, auch jetzt auf dieser Erde gelten kann. Herr, und ich bete, dass du unser Herz dafür gewinnst und dass du uns mit Glaubenskraft füllst. Herr, wir brauchen es, dass du uns das schenkst. Hilf unserem Unglauben. Jesus, und da, wo wir manchmal ganze Lebensbereiche haben, wo wir keinen Glauben haben, dass du da eingreifen kannst, dass du Dinge tun kannst oder so, da bitte ich dich, dass wir an dem Punkt weiterkommen. Und dass auch so die nächsten Wochen, dass die nächsten Jahre nicht verstreichen, ohne dass ein Wachstum sichtbar wird, ohne dass Glauben wächst in uns. Herr, ich bete, dass auch unsere Gemeinden zu Orten des Glaubens werden, zu Orten der Glaubenskraft. Und dass du unser Herzen eroberst für dich, weil du bist der Vater. Herr, und wir wollen Kinder sein, die dir wirklich vertrauen und die eine Herzensbeziehung zum Vater haben. Und ich bitte dich, dass du uns das schenkst und dass du auch jedem von uns zeigst, wie wir persönlich dahin kommen können. Was unser Weg dahin ist, im Glauben zu wachsen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du real bist und dass du derselbe bist, gestern, heute und auch in den nächsten Jahren. Amen.